FC Thekenphilosophen. Der Talk rund um den ersten FC Köln mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen. Hallo und herzlich willkommen bei den FC Thekenphilosophen. Ja, ein Name, der heute besonders passt. Kein Wunder, wir haben eine Diskussion heute zu führen, die auch mit Theke und den jeweiligen Kaltgetränken doch zu tun hat. Aber natürlich nicht nur. Das Wichtigste ist natürlich die Leistung des ersten FC Köln in Nürnberg und das, was wir letztendlich darauf aufbauen können. Möchten wir heute mit einer tollen Runde besprechen. Ich freue mich schon sehr drauf. Jemand, der lange Zeit beim SED, bei der DPA als Journalist unterwegs war, war es ja auch der Leiter dann damals bei der DPA im Westen. Holger Schmidt, heute Medienberater, herzlich willkommen.
Freut mich, hallo.
Medienberater ist, glaube ich, heute besonders gefragt, reden wir gleich drüber. Ja, unser weiterer Gast ist vom Geistblog, das Magazin, was ja schon seit geraumer Zeit, seit einem Jahrzehnt jetzt hier in Köln nicht mehr zu übersehen ist, Gott sei Dank. Marc Merten vom Geistblog, herzlich willkommen.
Danke, dass ich dabei sein kann.
Nicht zu übersehen, natürlich unser Co-Host. Ich freue mich, dass du da bist. Wie immer, Julian Witzel von der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung.
Ja, schön mit euch hier zu sitzen. Und Ralf Friedrichs ist auch dabei.
Ich habe extra gewartet. Wunderbar, danke. Ja, ein Spiel, was 4 Tage her ist, wollen wir sicher nicht mehr in aller epischster Breite besprechen, werden wir aber gleich trotzdem machen. Aber die Nachricht des Tages gestern war natürlich dann die Geschichte rund um Tim Lemperle. Ich brauche es keinem mehr zu erzählen. Er wird wohl am Sonntag nicht spielen können, weil er ein paar Gesichtsverletzungen erlitten hat aufgrund eines Ausflugs in Köln. Und was soll ich dazu sagen? Also wir haben heute extra nur Wasser ausgeteilt und trinken aber auch ansonsten nichts. Wir wollen ja alle fit sein für den Sonntag. Und keine langen Vorreden. Was hast du dazu gesagt, als du das gehört hast? Typisch FC oder?
Über die Umstände muss man ja ein bisschen vorsichtig sein, weil wir nicht dabei waren und weil das, glaube ich, auch irgendwann in jeder Hinsicht justiziabel wird, was da passiert ist. Auf jeden Fall, klar, du kannst jetzt sagen, der Junge kann nichts dafür, dass er ausgerechnet da eins auf die Nase kriegt. Aber der Moment ist trotzdem, wenn du überlegst, dass du da rausgehst, dass du feiern gehst mitten in Köln, eine Woche vor dem entscheidenden Spiel, so als wärst du schon durch. Allein dieses Zeichen ist ja schon schwierig. Was da passiert ist, wissen wir nicht, ob er da irgendwie Schuld dran hatte, wie viel oder ob ihm da übel mitgespielt wurde. Aber allein das Zeichen, da so richtig feiern zu gehen, eine Woche vorher, das ist schon schwierig.
Sehr schwierig. Wir kommen gleich drauf zu sprechen, wie man damit umgehen kann. Zunächst mal, ich habe ja 2 aktive Journalisten. Er ist ja sozusagen im Ruhestand und macht was Neues und ist da sehr aktiv. Aber ihr zwei seid ja sozusagen aktiv unterwegs. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Hat sich da noch was getan? Hat der Verein sich noch mal geäußert? Oder ist das jetzt, meint ihr, das geht jetzt so langsam schweigend weiter?
Naja, geäußert haben sich gestern ja Thomas Kessler und Friedhelm Funkel, haben beide praktisch Identisches gesagt, außer dass Tim Lemperle jetzt am Sonntag dann wahrscheinlich ausfallen wird und er Gesichtsverletzungen erlitten hat, war da auch nicht drin. Und ansonsten, ich glaube, die Informationen, wir müssen den ganzen Vorfall jetzt noch nicht noch mal einmal komplett durchkauen. Nee. Ich glaube, das konnten wir jetzt alle nachlesen. Wir waren nicht dabei. Es gab ein paar Audio-Sprachnachrichten, die kursierten, es gab ein paar Videos, aber so richtig genau wissen wir halt nicht, wie es 100% abgelaufen ist. Deswegen bin ich da bei Holger. Auf der einen Seite sollte man vorsichtig sein, wie es genau abgelaufen sein soll. Auf der anderen Seite muss man sich die Frage stellen und darf man auch die Frage stellen, ob ein Profi des ersten FC Köln eine Woche vor dem entscheidenden Saisonspiel so über die Stränge schlagen muss, das ist dann halt schon schwierig.
Du bist ja nicht nur Journalist, sondern auch Fan des ersten FC Köln. Was sagt denn der Fan dazu? Mal weg vom Journalismus.
Der Fan denkt sich natürlich, das ist ein absolutes Unding. Also ich finde, grundsätzlich sind 23-Jähriger, der darf feiern gehen, der darf rausgehen, der darf trinken. Aber auch ein 23-Jähriger darf schon den Anspruch haben, festzustellen, wann es die richtige Zeit ist und wann nicht. Mhm. Und es ist ja nicht so, wie man jetzt hört, dass er nur am Sonntag Nachmittag und Abend unterwegs war, sondern auch am Samstagabend waren sie unterwegs. Und irgendwann musst du dir die Frage stellen, wenn du weißt, am Montag Nachmittag um 15 Uhr hast du Training, in welchem Zustand will ich in dieses Training kommen? Und dann das ist aber egal, ob als Journalist oder Fan, dann macht mich das schon recht sprachlos, dass einer der wichtigsten Spieler dieser Mannschaft und er weiß, dass er einer der wichtigsten ist, das dann an dem Wochenende vorher macht.
Tja, ist ein Ding. Also natürlich auch an dich, Julian, gerade jetzt auch bei dir würde ich jetzt eher mal den Fan fragen, weil der Journalist wird sich ähnlich äußern wahrscheinlich. Was hast du gedacht bei der Aktion?
Ich habe eher erstmal gedacht, typisch FC.
Ja, ja, das.
Das ist halt wieder ausgerechnet jetzt in dieser Woche passiert.
Ja.
Spricht halt Bände und irgendwie passt ja dann auch trotzdem auch dazu, dass es ein Spieler ist, der den FC zum Saisonende verlässt, finde ich.
Ja, ja. Ja, also ich.
Ja, hat ja trotzdem irgendwie so ein gewisses Geschmäckel nach dem Motto, ist mir eh egal, was jetzt noch die Woche passiert und.
Was er angeblich auch gesagt hat.
Zum Beispiel, wie du sagst, angeblich. Wenn du weißt, wenn man selber vielleicht um die Bedeutung als Spieler selber weiß in dieser Mannschaft, dann hat das ja auch was mit Verantwortungsbewusstsein zu tun, ne? Auch dem ganzen Team gegenüber und ja.
Es gibt ja zwei Dinge, dass er geschädigt wurde, das ist das eine.
Steht ja außer Frage.
Und das steht außer Frage, ja. Dass das ein Skandal ist, dass ein Spieler des 1. FC Köln ja offensichtlich auch bewusst, dass man gesehen hat, das ist Tim Lemperle, man wusste, mit wem man da zu tun hat und dass man diesem Spieler dann einen solchen Schaden zufügt, ist ein Skandal und ich hoffe, dass die Polizei da entsprechende Hinweise erhält, dass man dem nachgeht. Ja. Und dann steht auf der anderen Seite der Zustand des Spielers an diesem Abend und wie er da hingekommen ist und das ist das andere. Ich glaube, das muss man komplett trennen.
Ja.
Und wenn man dann eben diese zweite Seite des Spielers bewertet, dann muss man sich die Frage stellen, ob das professionell ist, ob das nötig gewesen wäre. Ich glaube, die Antwort können wir alle relativ schnell
beantworten. Da muss man ja genau unterscheiden, das finde ich richtig. Also als die ersten Schlagzeilen gestern aufschlugen und die ersten Kommentare überall, er hat sich verletzt oder er war in eine Schlägerei verwickelt, dann hat man ja fast das Gefühl gehabt, er hätte was getan. Also davon ist ja überhaupt nichts bekannt, dass er was getan hätte. Deswegen muss man diese Seite sogar noch am ehesten ausklammern. Die finde ich jetzt bei der Einschätzung, was er getan hat, finde ich die gar nicht entscheidend, weil wie du sagst, das ist ein Skandal, das ist ein Fall für sich. Aber du hast eben das Entscheidende gesagt, die Botschaft zu zeigen, es ist mir egal. So, und das hat er quasi schon damit getan, dass er da am Samstagmittag oder wann stand und hat ein Bierchen in der Hand gehabt oder so.
Ja.
Damit hat er eigentlich schon in der Öffentlichkeit gezeigt, das ist mir egal. Und das ist die Botschaft, die nach außen geht. Und das sind alles junge Kerls. Und ich weiß von sehr, sehr vielen, die dann auch mal feiern gehen. Und das müssen die auch. Aber dann machen sie es zum Beispiel super oft, dass sie sich irgendwie mit 8 oder 10 Leuten in der Wohnung treffen.
Mhm.
So, dass sie einfach sagen, wir gehen jetzt nicht raus. Klar, teilweise, weil sie nicht irgendwie Fotos gemacht werden oder angesprochen werden wollen. Aber auch, weil sie eben diese Sensibilität haben und sagen, ich gehe jetzt nicht und stürze mich in die Massen so und gebe das Gefühl, ich mache jetzt hier Party und am Samstag verlieren wir und mir war alles egal.
Mhm.
Und diese Botschaft hat er schon gesendet und das ist eigentlich das Kernproblem von allem.
Das Rhein-Roxy ist ja jetzt kein exklusiver Club, wo kaum jemand mal reinkommt. Dass er da erkannt wird, dass er da wahrgenommen wird, dass das entsprechend die Runde macht, so naiv kann er gar nicht sein, das wusste der.
Ja, aber gut, man weiß ja nicht, in welchem Zustand er schon da hingegangen ist. Also das, Entschuldigung, ich habe mal jetzt so, weil es ist ja ein offenes Geheimnis, dass die am Tag vorher auch schon gefeiert haben. Also das ist ja, das fing ja schon damit an, dass der Verein ja sich getroffen hat, um über das Spiel, über das wir natürlich auch noch reden, natürlich dann die Chance hatte, am Samstag aufzusteigen, auf der Couch, wie man so schön sagte. In dem Fall halt in der Kabine oder in den Räumen des 1. FC Köln. Und da schon Fässer angekracht wurden. Und dann soll es ja angeblich anschließend weitergegangen sein. Es ist ja noch von einem weiteren Spieler die Rede, der Name Venus Kellerfeld, also 6 Uhr morgens, all diese Geschichten. Und das führt natürlich auch zu der Frage, hat man im Verein vielleicht auch einen Fehler gemacht, dass man ein bisschen zu lange Leine hat gewähren lassen? Ich meine, wir hatten ja auch Karneval schon mal so einen Fall, ne?
Also zugegebenermaßen, es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass da zumindest ja eine falsche Wahrnehmung innerhalb der Mannschaft war, was man machen kann und nicht.
Hm.
Also das auf jeden Fall, das hast du jetzt in der Mannschaft ein paar Mal in dieser Saison gehabt. Ob man da intern dann zu lange die Leine gelassen hat oder ob man gesagt hat, also beispielsweise an dem Samstag hätte ich das gar nicht groß verwerflich gefunden. Freitagabend das Spiel, du hast das Wochenende. Ey, dass du dann am Samstagabend mal feiern gehst, ist doch kein Problem. Du hast Sonntag die Möglichkeit, einfach mal dann dich ganz in Ruhe auszuruhen und du weißt, am Montagnachmittag ist Training.
Ja.
Also bis dahin ist der junge Körper eines Tim Lemperle oder von wem auch immer dann auch wieder in der Lage, ab Montag halbwegs leistungsfähig zu sein.
Mhm.
Nur eben, es geht ja um das gesamte Wochenende.
Ja, und der entscheidende Faktor ist, dann wären sie auch aufgestiegen. Und unabhängig von der Fairness, dass du auch noch einen Gegner hast, ist es ja ein Unterschied, ob dein Verein, deine Mannschaft noch was braucht. Und auch das ist natürlich in Köln wieder ein bisschen, wenn dann berichtet wird, da wurden Fässer reingerollt. Natürlich werden da Fässer reingerollt. Mhm. Wenn die am Samstag aufsteigen, dann dürfen die auch feiern und vor allem in ihrem Kreis. Und die Frage ist, machen die Fässer nachher auf? So, wenn sie nicht aufsteigen. Das ist die entscheidende Frage. So, und also, dass die das vorbereiten müssen und dass die feiern dürfen, wenn das da am Samstag passiert. Was war denn bei den Bayern los, wo man sagt, die können nicht feiern? Guck mal, wie die gefeiert haben letzte Woche. Die haben um 1 Uhr nachts da mit dicker Zigarre im Mund da gestanden, hat auch keiner was gesagt. Ja, mein Gott, wenn die aufsteigen, dürfen die das. Und, und hier wird schon Theater gemacht, wenn einer ein Fass reinrollt. Ne? Ja. Also das ist manchmal ein bisschen extrem. Aber trotzdem, ich finde das halt nicht, dass der Verein was vorgelebt hat negativ. Mhm. Aber die lange Leine kann ich nicht beurteilen.
Ja, dich hatte ich eben unterbrochen, hau rein.
Echt?
Ja. Du weißt doch schon gerade im Essen. Nee. Ja, ja. Naja, du hast das ja auch jetzt verfolgt und bitte.
Ja, also ich mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen, außer das, was ich sagte, dass es halt verantwortungslos ist, auch dem ganzen Team gegenüber, weil er um seine exponentielle Stellung weiß. Und eben der Fakt, wie du auch schon sagtest, glaube ich, dass gerade dieser Sonntag vor allen Dingen ist, wenn du sagst, wie du richtig sagst, wenn das vielleicht an dem Samstag passiert und du bist da und feierst da ein bisschen, okay, aber jeder weiß ja, Montag beginnt die Trainingswoche wieder, sie waren gestern dann schon unterwegs und du stellst dich ja quasi noch extra auf so eine Empore in dem Sinne, wo jeder weiß, da wird, das ist Tim Lemperle oder das macht dann sehr schnell die Runde, finde ich unterirdisch. Also menschlich unterirdisch im Sinne von dem Typen, der ihm einen aufs Maul haut, geht gar nicht.
Ja.
Aber auch die Aktion als solche überhaupt da so aufzutreten und dann ja auf jeden Fall schwer alkoholisiert zu sein, finde ich genauso unterirdisch.
Es ist auf jeden Fall eine Sache, die jetzt auch im Vorfeld auf das wichtige Spiel, auf das Endspiel, was es ja letztendlich ist, natürlich nicht gerade hilft. Und da muss ich natürlich jetzt den Medienberater fragen, Holger, du machst eigentlich genau sowas. Nicht immer nur, wenn Leute einen getrunken haben, aber du berätst Unternehmen, also in dem Fall Vereine, aber auch Spieler und Manager und was auch immer, berätst du genau in solchen Situationen, wie man sowas medial auch einfangen kann. Da kommt dir natürlich deine Expertise als Journalist sehr entgegen. Bist sozusagen jetzt auf der anderen Seite. Was würdest du dem FC jetzt empfehlen?
Das ist deshalb schwer zu sagen, weil man es immer im Detail betrachten muss. Also ich gebe zwar auch Kurse in Krisenkommunikation, aber dann wird wirklich auch immer ein komplettes Szenario entworfen und dann sind alle Dinge bekannt und darauf sagen wir dann. Und ansonsten muss man es immer im Einzelfall sehen. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel überhaupt nicht die juristische Sache beurteilen. Also was passiert da draus? Wie schwer hat er sich verletzt? Hat er Anzeige erstattet? Erlaubt er dem Verein, über den Fall zu sprechen? Ist das schon was im Gange ist? Darf er überhaupt was sagen? Auch wenn er jetzt nicht Angeklagter ist, aber auch als Geschädigter zu einem laufenden Verfahren. Das sind alles Dinge, die im Detail total schwierig sind. Ein paar Details zu viel waren es mir gestern schon, aber im Kern haben sie es nicht so schlecht gemacht, indem sie eben schon halboffen nach vorne gegangen sind. Du kannst es nicht unter die Decke kehren, das funktioniert nicht. Du musst was dazu sagen, du musst es möglichst schnell abmoderieren. Im Detail an der Formulierung weiß ich nicht, da hätte man es noch mal ein bisschen vorsichtiger machen können. Aber ich würde, also der Junge darf natürlich, den würde ich auf keinen Fall sprechen lassen in den nächsten Tagen.
Ja.
Egal ob er darf oder nicht, ich würde ihn auch nicht spielen lassen am Wochenende, allein wegen des Zeichens. Also wenn er das vorlebt und am Samstag läuft er da mit Maske auf, das ist also den anderen, die nicht spielen, gegenüber sehr, sehr schwierig. Auch wenn wir jetzt vielleicht einen Trainer haben, der nicht mehr drauf gucken muss Richtung nächste Saison. Aber du musst einmal nach vorne gehen, musst einmal sagen, da war was, das haben sie im Kern gut gemacht. Und dann musst du eigentlich hoffen, dass das Thema die ganze Woche dich nicht mehr begleitet.
Also jetzt auch abschließende Frage, um das Thema dann auch wirklich dann, weil dann wollen wir uns wieder dem Sport widmen, an euch beide. Haben wir mit Funkel vielleicht jetzt auch genau den richtigen? Der braucht, glaube ich, gar keine, bei aller Wertschätzung für deinen Job, gar keine Medienberatung, weil der es am besten abmoderieren kann eigentlich, auch weil er ein Freund des Lebens ist, um es mal nett auszudrücken. Auch er ist ja einer, der gerne gefeiert und auch zusteht.
Ich glaube, Friedhelm ist dafür bekannt, dass er vor allem menschlich reagiert. Und ich glaube, dass er auch darauf hinweisen wird, was letztendlich auch wichtig ist, ganz generell auch für uns in den Gesprächen. Er wird darauf hinweisen, hört mal Leute, das ist ein 23-Jähriger, der fühlt sich wahrscheinlich jetzt auch gerade schlecht genug. Also abgesehen davon, dass er körperlichen Schaden genommen hat. Aber ich bin mir sicher, Tim Lemperle ist jetzt keiner, der zu Hause sitzt und es ist ihm scheißegal. Das heißt, der kriegt gerade genug Lack ab, der kriegt gerade genug Kritik, aber auch verdiente Kritik. Aber dann irgendwann muss man es ja dann auch mal abmoderieren und sagen, okay, Fans, ihr habt vollkommen recht, euch darüber zu ärgern. Tim Lemperle hat recht, sich um die rechtlichen Dinge zu kümmern. Und am Ende muss Friedhelm Funkel sagen, hört mal Leute, der Junge ist geschädigt jetzt genug. Wir müssen uns auf was anderes konzentrieren. Und ich glaube, das wird der Versuch sein von Friedhelm zu sagen, hört mal Leute, Sonntag, egal wer dabei ist, es kann ja auch kurzfristig sich irgendjemand anderes verletzen. Du bist nie davor gefeit, dass irgendjemand ausfällt. Also musst du gucken, das Beste daraus machen, den Optimismus bewahren, den du aus Nürnberg mitgenommen hast. Ich glaube, das wird er versuchen und ich glaube, das wird er auch wieder gut hinbekommen. Dafür ist er erfahren genug, dass er genau weiß, welche Klaviatur er jetzt da bespielen muss.
Also nochmal zu eben, als ich gesagt habe, er soll sich die Woche nicht äußern. Das ist natürlich da auch in Anführungszeichen hilfreich, dass er nächstes Jahr nicht mehr da ist. Also du musst dir jetzt keine Gedanken machen, wie verkaufen wir den Jungen, dass der am ersten Spieltag nächstes Jahr reinläuft und nicht alle pfeifen. So, du kannst dann böse gesagt auch sagen, okay, er hat sich da selber reingeritten, wir müssen ihn da jetzt nicht mehr rausholen, der ist bald eh weg. So, ansonsten, wenn das ein Spieler wäre, von dem du wüsstest, der ist nächstes Jahr ein wichtiger Bestandteil, musst du natürlich vielleicht anders rangehen. Musst du ihn vielleicht jetzt nicht vor dem Spiel, aber allerspätestens am Montag auch mal hinstellen und sich entschuldigen lassen oder was weiß ich was. Aber jetzt, finde ich, ist das nicht nötig.
Okay. Und am Ende entscheidet der Sonntag sowieso über alles.
Danach redet wahrscheinlich kein Mensch mehr darüber.
Am Sonntag feiern kann, aufgestiegen ist, interessiert die gesamte Saison nur noch sehr bedingt, wie es dann tatsächlich dazu gekommen ist. Der FC soll dann ab Sonntag hoffentlich dann auch ein bisschen länger mal feiern
dürfen. Spätestens ab Donnerstag ist das kein Thema mehr. Dann geht's nur noch ums Spiel und Vorschau und.
Ja, ich bitte darum. Deswegen machen wir jetzt
hier. Aber steht es denn fest, dass er ausfällt?
Dass wir jetzt, also Funkel und Kessler klangen sehr deutlich schon so, dass er ausfällt. Und es kam ja erst so im zweiten Teil auch durch, dass er offensichtlich auch gegebenenfalls eine Gehirnerschütterung sich zugezogen hat. Ansonsten, man hätte ja sagen können, ey, nur Nasenbeinbruch, dann kannst du mit Maske spielen. Genau. Gehirnerschütterung bedeutet, dann bist du auf jeden Fall für die Woche raus und dann spielst du auch definitiv am Sonntag nicht.
Okay.
Ich glaube, die wollten da so ein bisschen das Hintertürchen offen halten, aber ich glaube, die sind sich da ziemlich sicher, dass das Thema durch ist.
Das wäre natürlich die beste Versöhnung, ne? Du setzt ihn mit Maske auf der Bank, auf die Bank, bringst ihn in der 85. Der schießt das Siegtor und dann liegen sich wieder alle in den Armen.
Ja, dann kriegt er jede Menge Partyfässer zugeworfen, ne? Also da kriegt er die 5-Liter-Fässchen genau sozusagen auf der, in der Südrückkurve direkt. Ja, ich würde gerne einen Haken dran machen, weil ganz ehrlich, wir sind keine Moralapostel, wie gesagt, wir heißen auch nicht ganz umsonst Thekenphilosophen, weil man solche Gespräche eben gerne an der Theke führt und natürlich darüber philosophiert, über Fußball, über das, was die machen, was die tun. Es sind alles nur Menschen am Ende, ne? Und ich muss auch mal ein bisschen so, es wurde auch wieder von wegen, die Medien machen das wieder größer, als es ist. Ich glaube, die Medien haben auch schon oft mal die Klappe gehalten, wenn sie was wussten. In dem Fall war es, glaube ich, einfach zu offen. Es ging nicht mehr anders, also musste es dann auch berichtet werden, ging ja nicht mehr anders, weil er auch ausgefallen ist.
Wenn
er
im Training fällt,
muss man schon runter dürfen. Und so wie er wohl angeblich auch ausgesehen hat, gab es da nicht anderes mehr zu deuteln. Haken dran, lass uns über Sport reden. Lass uns über Fußball reden. Jetzt bin ich mal bei dir, Nürnberg. Du wolltest eigentlich hin, bist dann leider ein bisschen unpässlich gewesen.
Ja, ich lag leider flach.
Was hast du für ein Spiel gesehen und wie glücklich warst du anschließend und bist du auch einer, der jetzt Friedhelm Funkel am liebsten sofort selig sprechen will?
Oder direkt heilen? Habemus Friedhelm, ja. ich weiß, also ich habe nochmal überlegt, ich glaube, ich habe also rein spielerisch, jetzt unabhängig vom Ergebnis und auf dann die ganze Spielzeit gesehen, über 90 Minuten, weiß ich nicht, ob ich den FC diese Saison besser gesehen habe. Glaube nicht. Vielleicht gegen Magdeburg, aber da haben sie verloren. Deswegen muss ich sagen, also ich war beeindruckt, ist zu viel gesagt, aber ich war sehr, sehr zufrieden und glücklich, dass es am Ende natürlich noch zu dem Sieg gereicht hat, weil ich halt wirklich einen sehr guten Auftritt erlebt habe von der Mannschaft, die wollte, die spielerisch inspiriert war, mit einem sehr starken Kainz, den ich ja selber hier schon abmoderiert habe, muss ich sagen. Aber
mich Jürgen Kemper, das war gemeinsam, ihr beide wart
das. Ich bleibe auch dabei, für die Bundesliga wird das nicht mehr reichen, aber auf dieser, wenn man ihn auf seiner Sahneposition einsetzt, dann ist er, kann er in der zweiten Liga gerade noch die Akzente setzen, die er gesetzt hat. Das war auch sehr wichtig. Überragend auch, finde ich, Jan Thielmann, muss ich auch sagen, den wir ja auch häufiger mal gescholten hatten. Rundum eine sehr, sehr gelungene Leistung. Trotzdem hat es natürlich am Ende dieses Quäntchen Glück, sonst, oder mehr als Quäntchen Glück, sonst hättest du auch dieses Spiel nicht gewonnen, weil du einfach am Anfang deine Chancen nicht genutzt hast. Das gehört auch dazu. Und vielleicht auch, weil du diesmal nicht das Glück auf der Seite hattest, diesen frühen Elfer zu ziehen. Wer weiß, wie das Spiel dann sonst abgelaufen wäre.
Klar, es ist auf jeden Fall für den FC am Ende gut gelaufen, weil da war ein bisschen Glück bei, verdient war es, glaube ich, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Was mich ein bisschen gewundert hat, und da ist mir natürlich sofort, ich habe mich vor 4 Jahren mal über Friedhelm Funkel ganz furchtbar aufgeregt, als er damals Interimstrainer sozusagen war am Ende der Saison.
Beim 0-0 also, gegen Hertha?
Hertha, Berlin. Ich habe mich so aufgeregt damals. Ich meine, das ist nur Glück, wenn es gut geht, habe ich damals gesagt. Und es ist gut gegangen, weil er hätte ja damals, um das nochmal zu erklären, der FC seinerzeit schon eine große Abstiegsgefahr, hat in Berlin gespielt, 0-0, ein absolutes Grottenspiel und hat am Ende, obwohl die Hertha nur alles andere, also überragend gespielt hat, im Prinzip nur auf Punktsicherung gespielt. Und sofort kam diese Erinnerung jetzt mit Nürnberg wieder hoch. Weil ich denke immer, du musst doch das Spiel gewinnen. Damals hätte man zum Beispiel noch den Abstieg aus eigener Kraft verhindern können, hätten sie das gewonnen. Ne? Und aber Funkel hat am Ende halt immer recht, er gewinnt. Und das wird hoffentlich auch am Samstag so sein.
In dem Fall konnte es aber ja viel mehr verlieren als gewinnen.
Ja.
Also jetzt.
Jetzt, ja.
Ja, klar, stell mir vor, die Fans, das Gegentor von Nürnberg, nochmal so eine Flanke aus dem Nichts. Und Appelfeld, dann bist du nach diesem Spieltag, wie der jetzt läuft, bist du ja de facto dazu genötigt, nächste Woche zu gewinnen.
Ja, also das ist genau der Punkt, weswegen ich auch Marc mal darauf ansprechen will. Das war meines Erachtens ein bisschen auch ein Bankspiel. Oder rede ich jetzt Quatsch? Dann bitte sag es.
Ich glaube, Funkel hat das ja auch offen gesagt, dass er mit einem 1-1 zufrieden gewesen wäre.
Ja.
Das ist, ich glaube, Funke ist zumindest in der Lage, sehr genau einzuschätzen, was es am Ende zahlenmäßig noch braucht und dass die Chancen im Zweifel höher sind, zu Hause gegen Lautern zu gewinnen als in Nürnberg, zumindest aus seiner Perspektive. Ich bin mit Lautern und dem 1. FC Köln immer schwierig, das ist mein persönliches Verhältnis. Ich glaube, Funkel hat ganz klar auf die beiden Spiele geschaut und gesagt, okay, wir brauchen 4 Punkte. Heimspiel Lautern, 3 Punkte, Nürnberg, 1 Punkt. Das ist die Minimalrechnung, die Funkel angestellt hat. So, und dass er dann sagt, nach einem 1 zu 1 Ausgleich, mal gucken, bevor wir uns jetzt hier noch das 2 zu 1 fangen, gucken wir lieber mal, dass wir sicher stehen und vielleicht kriegen wir noch ein Geschenk. Und genau so ist es ja dann gelaufen. Also, er hat genau das gemacht, was ich am Ende erwartet habe. Er ist am Anfang komplett auf Sieg gegangen und dann gehst du vollkommen unverdient mit 0-0 in die Pause. Du weißt, du musst eigentlich 3-0 führen. Dass du dann nach 38 Sekunden dieses Ding kassierst, das verändert dann in dem Moment den Plan. Und ich glaube, in dem Moment war Funke klar, wenn wir hier mit einem Punkt rausgehen, ist genau das eingetreten, was ich mir für das Minimum gewünscht habe.
Okay.
Und er war zufrieden, als der Ausgleich gefallen ist.
Gut, ist ein Argument. Wie siehst du es?
Im Nachhinein natürlich genauso wie du, aber ich habe mich total auch dran erinnert gefühlt. Deswegen war ich jetzt auch so schnell dabei.
Ja, die tue ich genauso.
Und absolut. Ich habe gedacht, jetzt wiederholt sich Hertha. Und er ist da so gnadenlos pragmatisch, wo man eigentlich denkt, das kann ja jetzt nicht gut gehen, weil da sind wir auch wieder bei dem Zeichen nach außen oder nach dem Zeichen in die Mannschaft. Und da so 20 Minuten vor Schluss das Gefühl zu geben, nee, bloß nicht, guck, dass er jetzt bloß keinen fangt und so. Und ich denke, die Gefahr, einen zu fangen, ist dann fast noch höher, wenn du eben da hinten drin stehst und Angst hast, dass was passiert. Natürlich ist der Unterschied extrem gewesen diesmal schon von einem Punkt zu null, ja. Weil du eben jetzt halt diesen einen Punkt vor bist, hast den in der eigenen Hand, gewinnst, fertig. Wenn du jetzt, auch wie die Ergebnisse gelaufen sind, so wie wir es auch erwartet haben, mit einer Niederlage wären sie Vierter gewesen. Also das war ein Riesenunterschied. Mir persönlich wäre es eher zu heikel gewesen zu sagen, komm, 20 Minuten sichern, dass das dann auch noch so aufgeht. Ja, ich weiß nicht, ob es Glück ist, ob es Karma ist, ob es wirklich nur die Erfahrung ist.
Funkelmagie, sage ich.
Es ist schon schräg. Aber ich habe auch gedacht, oh Gott, was macht er denn jetzt?
Wobei man auch wieder
sagen muss. Man muss aber jetzt auch mal verteidigen. Ja, ist jetzt nicht so, dass Nürnberg aufkam oder so. Ne? Spielerisch hat es das schon im Griff. Ja, also, muss ich jetzt mal sagen.
Ich hatte
jetzt nicht die Bedenken, dass die auf einmal so eine Offensivwelle nochmal reiten. Ja. Wie es halt ganz oft in der Saison war, wo der FC quasi auf einmal spielerisch einschläft, nichts mehr macht. Und so ein bisschen auf das Gegentor bettelt, ne, oder hinzubettelt.
Nee, das war also, nicht der Fall, da hast du recht.
Genau, der FC hat das Spiel über 90 Minuten oder 80 von 90 Minuten kontrolliert, hat kaum was zugelassen, also nicht 22-5 Torschüsse, ist ein ganz klares Zeichen. Natürlich hast du die erste Halbzeit klarer dominiert als in der zweiten, aber ich fand die zweite trotzdem noch kontrolliert. Und was mich beeindruckt hat, ist, dass der FC nach dem Gegentor ruhig geblieben ist. Dass die nicht, wie ich jetzt schon gegen Regensburg, nach 20 Minuten den Kopf verloren haben und nicht mehr wussten, was sie machen sollten und lange Bälle gespielt haben, sondern die haben auch nach dem Rückstand, die haben vielleicht 5 Minuten gebraucht, um sich kurz zu sortieren, aber die haben ihr Spiel durchgespielt. Und dann kam Linton Miner, der das Spiel nochmal verändert hat, mit dem du einen ganz wichtigen Joker hattest. Und du wusstest, du wirst zu deinen Chancen kommen. Und bis zum Schluss, ich fand trotzdem, also klar, die sind jetzt nicht komplett auf Sieg gegangen, aber die haben das Spiel kontrolliert und die haben geguckt, kriegen wir noch irgendwas? Und dann schauen wir mal. Und so kannst du ein Spiel, also das fand ich eines, du hast gesagt, eines der besten oder das beste Spiel der Saison. Ich würde sagen, auf jeden Fall das beste Spiel der Rückrunde. Aber es war eines der kontrolliertesten Spiele der Saison. Das war ja das, was dem FC eigentlich immer gefehlt hat. Diese Kontrolle über den Gegner im Laufe eines Spiels. Du hast dich selbst von Regensburg oder von Braunschweig teilweise auseinanderspielen lassen, bei denen du dachtest, um Gottes Willen, was macht ihr da? Aber genau das ist nicht passiert. Und das fand ich gut.
Absolut. Und nachdem ich ja eben auch ein bisschen kritiklos geworden bin, also ich bin natürlich auch massiv beeindruckt, wie diese Mannschaft aufgetreten ist, nachdem das die beiden Spiele vorher, Hannover nehme ich mit rein, ein Offenbarungseid waren, ne? Also wirklich, also was eine fast schon feige Einstellung, eine ja uninspiriert, man hatte fast das Gefühl, die hatten keinen Bock und natürlich irgendwo auch eine gewisse Lähmung da war. Und dann kommt ein 71-Jähriger aus Mallorca eingeflogen. Ne?
Krefeld bitte.
Ja, aus Krefeld natürlich, dann über den Umweg Krefeld.
Das ne? deutsche Mallorca.
Nee, alle nochmal die Hand drauf, ne? Retail, mach das ja immer so, hast du ja auch letzte Woche.
Das habe ich mir gewünscht, habe ich ja gesagt. Ja,
genau, die Bilder kamen ja
zwei. Ich will Bilder sehen, wo er Spiele umarmt und die kamen ja dann.
Und scheinbar reicht das, um eine solche verkopfte und total nicht mehr überzeugte Mannschaft zu verwandeln.
Also man muss jetzt zu der Mannschaft eins sagen.
Ja.
Ich will jetzt nicht nochmal ewig, aber man muss den Punkt nochmal aufnehmen, zu der Transfersperre kommen. Aber man muss sagen, diese Mannschaft hatte letztes Jahr am letzten Spieltag die Chance, die Klasse zu halten. Und liegt in Heidenheim nach einer halben Stunde 3-0 zurück. Hm. So, das ist eine Mannschaft, wo du sagst, da willst du eigentlich im Sommer 15 Positionen ändern. Weil das in dieser Zusammensetzung einfach nicht funktioniert. Hm. Die sind entweder in der Gemeinschaft dem Druck nicht gewachsen oder da fehlt's an den führenden, im entscheidenden Moment. So. Und dann musst du mit dieser Mannschaft in die neue Saison. Und dann kam diese große Euphorie. Ja, der und der und der wurde gehalten und die haben ja den höchsten Marktwert und das ist mit Abstand die beste Mannschaft. Das ist sie von den Namen her, aber man hat ja letztes Jahr gesehen, welche Probleme dieser Kader in dieser Zusammenstellung hat. Und trotzdem hat er immer gegen diese Erwartungen angespielt. Und mit dem, was die letzten Wochen passiert ist, hat es denen regelrecht immer mehr die Kehle zugeschnürt oder die Beine zugeschnürt. Und das ist einfach so ein Punkt, das hast du jetzt gemerkt und vielleicht ist da jetzt wieder ein Knoten aufgegangen, das kann sein. Aber diese Mannschaft ist in der, das geht gar nicht gegen Einzelne, aber in der Konstellation hat die schon ganz augenscheinlich ein Problem mit Druck. Das hat man letztes Jahr gesehen und das hat man eben dieses Jahr, als es so eng wurde, auch wieder gesehen.
Und ja, und dann, wie gesagt, kommt dieser ältere Herr und scheint dann irgendwas zu lösen. Ja, zumindest für den Moment.
Du hast eine Mannschaft, da gehe ich mit Holger komplett mit. Du hast eine Mannschaft, die seit mittlerweile jetzt 2 Jahren ein Führungsproblem hat, weil die Mannschaft 2023 nicht konsequent genug zusammengestellt wurde, mit Blick auf Hierarchie und Führung und Spieler, die in kritischen Situationen Verantwortung übernehmen. Die hast du einfach kaum in der Mannschaft. Also, wenn du in diesem Sommer 2024 nur eine Position verändern kannst, nämlich die des Cheftrainers, dann brauchst du in dem Moment eine Person, die mit Führung, mit Erfahrung, mit Ruhe vorangeht. Gerhard Struber hat es auf eine etwas andere Art probiert. Man hat irgendwann, wie du sagst, jetzt in den letzten Spielen gemerkt, die Spieler hatten Fesseln an, die konnten überhaupt nicht mehr sich selbst regulieren auf dem Platz. Also brauchst du, wenn du auf dem Platz keine Selbstregulierung hast, brauchst du eine regulierende Person an der Seitenlinie. Struber konnte das nicht mehr sein. Und Funkel ist letztendlich die einzige echte Führungsperson in dieser gesamten sportlichen Einheit. Aber den braucht es jetzt.
Ja,
und
ja.
Das hast du gemerkt gegen Nürnberg. Er war derjenige, der alles geleitet hat. Und dieses Handauflegen, Armauflegen, das ist auch das, was auch gute Führungsspieler mal machen können. Gerade bei jungen Spielern. Na, das hat dem Mann der MFC gefehlt. Mhm. Und Funkel ist jetzt da, um genau diese Rolle für die kurze Zeit auszufüllen.
Und genau das haben wir uns alle erhofft. Das ist genauso gekommen. Wir haben ja letzte Woche lang drüber gesprochen, dass genau das passiert. Und dann ist diese Funkel-Magie auf einmal da. Und schon reden auch viele darüber. Der Kicker hat die Tage geschrieben, Frank Luce, und das wäre doch auch eine Dauerlösung. Da wäre ich allerdings vorsichtiger. Wie siehst du das?
In erster Linie weiß ich nicht, ob er das selber will.
glaube eher nicht. Ne? Also er hat mehrere Interviews und so. Also
ich weiß nicht, ob er sich nochmal wirklich so durch so eine Sommervorbereitung quälen will, etc. einen ganzen Kader aufbauen, weil, wie Holger ja auch du es auch gesagt haben, es ist ja nicht so, dass der Kader jetzt dann trotzdem so zusammenbleibt. Eigentlich müsstest du trotzdem 10 Positionen austauschen, weil sie auf dem Platz ja weiterhin führungslos sind. Weil ich finde, der Einzige, der immer noch ein Problemkind ist, ist ja wieder mal passenderweise der Kapitän gewesen, der so ein bisschen abgefallen ist, Timo Hübers. Und zur Frage zurück, also meiner Meinung nach ist das eine Frage, die sich nicht stellt.
Nee, ne?
Und das war, ist es ja auch einer der Gründe, warum wir letzte Woche gesagt haben, warum das gerade so dieser positive Effekt sein kann. Funkel weiß, wofür er da ist, und er weiß auch, für wie lange er da sein soll, und er weiß genau, was er in der Zeit machen soll und was er, was für einen Auftrag in Anführungszeichen er hat.
Ja,
und
ja.
Deswegen ist das, glaube ich, so eine Gemengelage, die dann passt und genau für diese 2-3 Wochen passt und dann hoffentlich nur 2 Wochen und dann war's das auch.
Ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat. Ich habe so viel gelesen. Honeymoon-Effekt nannte das irgendein Journalist. Also, dass man so 2, 3, 4, 5 Wochen dann wirklich schwelgt und alles ist wunderbar und irgendwann wird's halt Normalität und dann ist es vielleicht auch nicht mehr so dieser Effekt nicht mehr da. Also,
ja, vor allem genau das, auch eine Marke. Ja, genau das, was er tut, um diesen Effekt zu erzielen, ist natürlich nichts, was auf eine Saison funktioniert. Um Gottes Willen, er hat auch Mannschaften über ganze Saisons geführt, aber wir sind ja jetzt an einem Punkt in seiner Phase der Karriere und ja, er hat ja immer wieder so gesagt, er will wieder, und wenn eine Aufgabe, die in Lautern, die war schon relativ lange, da war er, glaube ich, auch, ich war da beim Pokalfinale dabei, wo er dann auch sein letztes Spiel hatte, und dann hat er danach auch schon sowas gesagt, so, oh, diese 2-3 Monate, das habe ich jetzt schon gemerkt, also vielleicht gar nicht mehr körperlich, aber dieser ganze Stress, der da, und ich glaube, er hat da so Spaß an diesen Rettereinsätzen, 2-3 Wochen, manchmal auch 5 Wochen. Das macht er wahrscheinlich, wenn er gefragt wird, bis er 84 ist. Aber ich glaube nicht, dass er wirklich ganz im tiefsten Inneren nochmal eine ganze Saison machen will. Und ich finde auch nicht, dass er es dann nochmal machen sollte.
Es war ja jetzt auch so, dass wir haben gerade mal ein Spiel, ne? Und schon ist alles Funkel erlegen, muss man ja schon fast sagen. Und ich muss auch ehrlich gestehen, bei aller Kritik, die ich eben wegen Berlin nochmal, die Erinnerung und Nürnberg, ne, das bin nach wie vor der Meinung, man muss da auf Sieg gehen, aber okay. Aber auf der anderen Seite, es gibt, glaube ich, keinen besseren Trainer in der Situation als Friedhelm Funkel. Also wen würdest du denn sonst jetzt holen?
Es gibt ja auch keine Alternative, hatten wir auch gesagt. Also naja. Mir fällt keiner ein in Deutschland, der es machen könnte.
In dieser Form jedenfalls.
Außer man nimmt das Modell Rutenbeck, was wir auch hatten, also immer dieser Klassiker aus dem eigenen Nachwuchs. Aber
wenn Rutenbeck hat dann auch kein Feuerwehrmann. Mhm. Und Rutenbeck hat eine ganz, also Rutenbecks Qualität siehst du in der U19 mit seiner Erfahrung als ehemaliger Profi-Coach und als Entwickler, der ganz glaubwürdig über lange Zeit sagt, ich möchte etwas aufbauen und ich möchte euch Spieler besser machen. Es hat in der U19-Saison perfekt funktioniert. Am Anfang der Saison hättest du nicht gedacht, dass diese Mannschaft um den Titel mitspielen kann. Jetzt steht sie im Finale, weil Rutenbeck sie entwickelt hat. Funke kommt hier hin, wie du sagst, so ein bisschen Honeymoon-Face und sagt, okay, für die 2-3 Wochen bin ich genau der Richtige. Ich weiß aus 30.000 Spielen, was es jetzt braucht. Der weiß ganz genau, mit welcher Einstellung er die Spieler am Sonntag gegen Lautern auf den Rasen schicken muss. Er weiß, was er sagen muss. Und das reicht dann auch. Aber ich glaube, Holger, wie du sagtest, ob er wirklich die Kraft hat, nochmal über eine ganze Saison zu gehen, das bezweifle ich. Da hätte ich andere Ideen bei
Friedrich. Also ich hätte es Rutenbeck durchaus zugetraut, jetzt auch für diese 2-3 Wochen zu kommen, das ins Ziel zu bringen. Aber ich glaube, ihr habt letzte Woche den entscheidenden Punkt angedeutet. Du musst ja dann trotz allem auch überlegen, was passiert denn, wenn es schief geht. Mhm. Und dann geht er zurück zur U19 und ist so massiv beschädigt, ohne dass er vielleicht wahnsinnig viel Schuld dran hat. So, und dann sagst du jetzt, okay, Friedhelm, wenn das klappt, alles super, nimm dir deine Schulterklopfer und deine fette Aufstiegsprämie und alle sind glücklich. Und wenn es nicht klappt, okay, dann ist es für uns wenigstens dann kein nachhaltiges Problem in diesem Sinne. Und ja, das wäre halt bei Rutenbeck anders gewesen. Das ist der Unterschied. Deswegen ist es besser, wenn du bei so einer Mission, wo du im Endeffekt nicht weißt, ob sie gut geht oder nicht, einfach wen von außen nimmst und danach, blöd gesagt, wieder verabschiedest. Also,
zumal du ja Rutenbeck vor dem Halbfinale um die deutsche Meisterschaft aus deiner Mannschaft hättest rausnehmen
können. Und dann wäre die vielleicht auch noch schief gegangen.
Ja, das wäre ja völlig unglaubwürdig gewesen, Rutenbeck in der Halbfinalwoche der U19 raus. Das wäre ja Wahnsinn. Also, ja.
Wir sind aber im Finale, ne? Also ja, an dieser Stelle auch ein Glückwunsch.
Und einiges, eine Sache vielleicht, um das trotzdem auch mal, ich weiß auch nicht, ob Friedhelm Funkel jetzt selber auch sagen würde, er hätte noch die innovativsten Ideen, um eine Saison eine Mannschaft wirklich für eine komplette Saison vorzubereiten.
Ja.
Weil das ist jetzt ja schon eine andere Art des, er macht ja jetzt kein, ich glaube, du warst, bist ja da wirklich trainiert, tut er jetzt nämlich mal nicht, ne?
Ja, der hat seine Leute, das war auch damals schon so. Auf dem Trainingsplatz ist er derjenige, der kommuniziert, der zu den Leuten geht, Einzelgespräche führt, natürlich immer mal wieder eine Ansprache hält, aber der stellt keine Hütchen mehr auf.
Sorry. Ja,
also, und das ist auch vollkommen richtig so. Also wenn ich über die Rolle von Friedhelm Funkel nachdenke, fände ich es spannend, ich weiß nicht, ob wir noch über das Thema Geschäftsführer Sport reden,
sicher,
aber
sicher.
Warum nicht Friedhelm Funkel fragen, ob er über den Sommer hinweg als Berater von Thomas Kessler an dessen Seite die sportliche Leitung übernimmt.
Er hat sich ja schon ein bisschen positioniert, indem er Kessler vorgeschlagen hat.
Und Kessler hat vielleicht, muss man intern bewerten, eine Chance verdient. Und warum ihn nicht Funkel an die Seite stellen, bis in den Herbst. Funkel kennt dann die Mannschaft, Funkel kennt den Trainermarkt. Warum nicht die beiden als Duo zusammen machen lassen?
Wäre das eine Option für dich als Beobachter, Fan und Journalist, die du sinnvoll findest?
Höre ich jetzt gerade zum ersten Mal, aber finde ich sehr, sehr spannend und ergibt ja auch Sinn, hat er ja gut begründet. Nee, aber wirklich, also er hat ja schon sehr auffällig, finde ich, Thomas Kessler positiv gelobt und ins Schaufenster gestellt, wo wir, wenn wir in der Gesprächsrunde sind, haben wir ihn ja auch häufiger gut kritisch gesehen, nicht eher so ein bisschen unsichtbar wahrgenommen, weil wir einfach nicht wirklich greifen und fühlen können, was er wirklich macht. Und dann wäre das jetzt zumindest auch mal, ich finde schon, dass er sich die Chance in irgendeiner Form jetzt verdient hätte, aus diesem Kellerschatten rauszutreten und mit Hilfe von einem sehr erfahrenen Mann, der ja alles gesehen und erlebt hat, finde ich eigentlich eine sehr spannende Idee.
Ja,
ob die jetzt allerdings zum Beispiel dann auch im
Aber bist Verbund du dann fanmäßig und medial nicht trotzdem im Schatten, auch wenn du offiziell der Erste bist?
In der Zeit würde ich sagen schon, ja.
Das ist die Frage, die sich dann stellt. Und ist Friedhelm Funkel dann jemand, der sagt, mach du, ich gebe dir nur ein paar Tipps und am Schluss nicke ich ab oder nicht?
Also
das ist, ich glaube, wenn er das machen will, dann will er das auch, glaube ich, richtig machen und mit Entscheidungsfähigkeit.
Ja, mal gucken. Also gut verstehen, dass das tun Kessler und nun Funkel. Also die gut verstehen sich gut. Also wieso nicht? Vielleicht findet man einen Weg zusammen, um das auf die Beine zu stellen. Aber ist ja nur eine Idee, die jetzt nur wirklich von mir kommt. Ich habe noch nicht gehört, dass das eine Option sein könnte. Das ist einfach nur meine 5 Cent mal reingeworfen. Bevor der FC einen Schnellschuss tätigt und wieder alles über den Haufen wirft mit 9 allein Regierenden, dann ist das Thema Übergang, Thema Kontinuität vielleicht interessant.
Ist denn überhaupt, ich meine, eigentlich musst du ja auch erst den Geschäftsführer Sport installieren, der dann einen Trainer installiert. Also umgekehrt wäre ja eigentlich Quatsch. Ne? Also ja. Das ist, du wirst auch wissen, welchen Fußball du spielen willst. Je nachdem musst du ja auch ausrichten, welchen Geschäftsführer Sport kommt für mich überhaupt in Frage.
Und eigentlich muss beides relativ früh geklärt sein, weil wenn ich Spieler bin, würde ich gerne wissen, wie beide Positionen besetzt sind.
Richtig.
Also du musst erst den Geschäftsführer, der muss den Trainer aussuchen. Und dann geht der Geschäftsführer hin zu den Spielern und sagt, das wäre euer Trainer. Und der setzt auf euch, hat sich idealerweise auch schon mehrfach mit dem ausgetauscht, welche Spieler denn bei ihm reinpassen. Und dann geht's los. Und deswegen, die Reihenfolge ist klar und es muss, würde ich sagen, sehr, sehr schnell entschieden werden.
Sonntag Aufstieg, Montag Präsentation vom Geschäftsführer Sport und im Bestfall, keine Ahnung, Dienstag oder Mittwoch der neue Trainer.
Wird das so kommen oder?
Nein, also das ist nur die Ergänzung zu
heute. Das ist ideal auf jeden Fall.
Na, genau, also du hast überhaupt gar keine Zeit, gar nicht.
Nee, klar, also wenn du jetzt das Ganze noch verschiebst und
nee, du bist ja auch zum Beispiel beim HSV, hast ja jetzt gehört, Kunz und Costa, die haben ja schon dem Aufsichtsrat irgendwie so eine Latte an Transfers vorgelegt. Also die sind ja voll in der Planung jetzt schon drin und schon sicher aufgestiegen. Der FC ist ja jetzt schon im Rückstand, logischerweise. Und klar ist ja, der Geschäftsführer Sport muss zuerst geholt werden, weil sonst ist das ja immer so, überall, wenn erst der Trainer da ist, dann hat er schon mal ein Alibi, dass er ihn irgendwann kicken kann, weil es ja nicht sein Trainer war.
Ja, ja.
Und dann hat er nochmal
einen Schuss frei. Oder hast du eh schon die Nummer, dass es nicht alles
genau
die Auswahl vom Vorstand war? Du hast eh schon da drüber schweben, um Gottes Willen. Das wird
da musst du ja im Prinzip aber jetzt schon überlegen, welchen Fußball will ich überhaupt spielen lassen.
Ja, Moment. Wer macht das? Ja, Moment. Das ist ja angeblich geklärt.
Immer noch
das ist ja Vereins-DNA. Mit Verlaub. Also das steht auch zu 100%. Der Vorstand des 1. FC Köln, Werner Wolf, Carsten Wettig und Eckhard Sauren haben erklärt, dass diese Spielidee im Auftrag des Vorstandes entwickelt wurde.
Okay.
Wenn der Vorstand jetzt wieder anfängt, sich rauszureden, dann ist ja nicht unsere Spielidee, sondern die von Christian Keller. dann wird es schwierig.
Das war also der Vorstand, der jetzt demnächst nicht mehr zahlt.
Die Spielidee wurde entwickelt, es wurde personell unglaublich viel verändert im sportlichen Bereich. Ja. Christian Keller durfte da alles machen, angeblich, der Vorstand hat gesagt, weil wir das zu 100% unterstützen und auch einfordern. So, dann dürfen wir über die Spielidee gar nicht reden. Die Spielidee ist vorgegeben.
Wenn auch die jetzt schon wieder verändert auch wird. Auch wenn dieser Vorstand auf Abruf ist?
Angeblich ist doch alles personenunabhängig jetzt aufgestellt beim FC. Ist doch alles gut. Der Club ist sowas von personenunabhängig aufgestellt, das ist toll. Das ist großartig.
Okay.
Kann man Ironie
daraus
drücken. Ja, leicht. Das ist
wirklich. Aber das war
natürlich sehr, sehr genauso klar. Personenunabhängig wie Jan Regensburg ja aufgestellt war, als Christian Keller gegangen ist. Deswegen ist da ja alles zusammengebrochen, nachdem er nicht mehr da ist.
Gut, dann wollen wir hoffen, dass das hier nicht passiert oder ich sag mal, ein Neuaufbau stattfindet, weil irgendwo muss dieser FC ja eigentlich so gesehen komplett neu gebaut werden. Trotz dieser wunderschönen Direktiven, die da sind. Oder?
Ja,
dann mach mal.
Ich glaube, also, wie Marc ja auch gesagt hat, kann ja auch ausführen, ist einfach unfassbar viel Arbeit die nächsten Wochen, was jetzt auch ganz schnell die Entscheidungsfindung betrifft. Und im Prinzip muss ja jetzt innerhalb von 4-5 Wochen neue Kader gebaut werden, der neue Sportvorstand da sein und der Trainer und das muss alles schon zusammengeführt sein in irgendeiner Form, was es ja de facto jetzt auf jeden Fall nicht ist.
Ja.
Ich weiß nicht, inwieweit da irgendwas Tolles vorbereitet ist, aber ich mache mir da wenig Hoffnung.
Also es fängt ja schon wieder damit an, dass eben noch so eine schöne Vorstandspost kam und gleichzeitig aber auch der Mitgliederrat informiert hat mit zwei verschiedenen Schreiben. Da geht es eigentlich nur um die Mitgliederversammlung, dass die eben nicht hybrid stattfindet, weil der Mitgliederrat dagegen war, der Vorstand wollte es. Ist ja ein super Signal, dass man sich komplett einig ist beim FC, oder?
Ich habe es jetzt noch nicht gesehen, aber ja, auch wieder ein Zeichen, logisch.
Also viel Arbeit rund um den ersten FC Köln. Wir müssen uns auch mit dem nächsten Spieltag befassen, Kaiserslautern. Was erwartet uns da? Für eine Mannschaft vor allen Dingen. Du beobachtest das ja immer im Vorfeld gerne. Müssen wir Angst haben oder viele haben ja Angst?
Wenn ich das Spiel gegen Darmstadt gesehen habe, muss ich eigentlich überhaupt keine Angst haben, weil die meiner Meinung nach überhaupt nicht verdient gewonnen haben.
Ja.
Und dann hättest du das Thema schon mal nicht. Das wäre mir eigentlich ganz lieb gewesen, weil diesen ganzen gegen FC-Gespiele, dass die zumindest nicht gewinnen und dann eigentlich am Sonntag so ein bisschen goldene Ananas spielen. Das haben sie uns nicht gemacht, weil sie halt einen überragenden Stürmer haben für Zweitliga-Verhältnisse, den der FC ja auch irgendwann mal haben wollte oder nicht wollte und jetzt wieder haben will, ne? Ragnar Ache.
Ja.
Ich hab auch am Sonntag Angst, aber vor der Gesamtsituation, nicht vor dem Gegner als solches, weil ich einfach diese große Angst habe, dass wir scheitern. Das beruht aber jetzt nicht rein auf der Stärke des Gegners. Ich finde schon, dass man dieses Selbstvertrauen aus dem Nürnberg-Spiel rausziehen muss. Und das wird der Friedhelm Funkel ja auch schaffen, gemeinsam mit dem Team, dass man sagt, wir werden und können diesen Gegner Kaiserslautern zu Hause schlagen.
Also beim Gegner ist es ja noch mehr am Sonntag als bei Köln, dass du ihn einfach nicht einschätzen kannst wegen der Dynamik, die so ein letzter Spieltag nimmt. Also ich würde vermuten, dass der FC am Sonntag keine Zwischenstände einblendet. Ich weiß nicht, ob sie es vorhaben, ob sie es tun werden. Trotzdem weiß ja in der heutigen Zeit jeder, wie es steht. So, und Lautern hat eine sehr geringe Chance. Da müssen Elversberg und Paderborn müssen, glaube ich, beide verlieren, wegen der klar deutlich besseren Tordifferenz. So, und wenn dann, letzte Woche hat Elversberg, glaube ich, nach 25 Minuten 3-0 geführt, wenn das jetzt wieder so kommt.
Weitermachen.
Wenn das jetzt wieder so kommt und da steht nach 20 Minuten heißt 3-0 für Elversberg, dann passiert was mit Lautern. Ich glaube, dann hast du sogar eher leichtes Spiel, als wenn jetzt die in dieses Spiel schon reingehen würden und es wird um nichts mehr gehen. Wenn dann kommt, Elversberg liegt hinten, Paderborn liegt hinten, dann geht da so ein Schub durch. Das sind Dinge, so Dynamiken, die kannst du vor dem letzten Spieltag überhaupt nicht berechnen. Und ich glaube, Lautern ist so eine Mannschaft, wo so eine Dynamik reinkommen kann, wenn die merken, oh Gott, die Tür geht doch noch auf. Und deswegen, da bin ich sehr drauf gespannt am Sonntag.
Die werden ja auch mit einer unheimlichen Wucht aus dem Gästeblock mitkommen.
Haben was, die bringen was.
Also, ja, deswegen.
Ja, ich merke schon, so ein bisschen die Düse geht einem dann doch.
Ne? Ja, schon. Also ich habe mir jetzt immer wieder schön geredet, aber also jetzt auch am Wochenende immer so, ja, aber, uns reicht ein Punkt oder ich glaube auch nicht, dass Paderborn in Karlsruhe gewinnt. Da wären wir zur Not Dritter, aber irgendwie ist Dritter ja absolut scheiße.
Aber bei allem Rationalismus wird Friedhelm Funkel nicht ins Spiel gehen und will den einen Punkt haben.
Das nee.
Unentschieden reicht bei Anpfiff, ich glaube. Die Direktive wird nicht
kommen. Aber glaubst du nicht, dass er erstmal schon so ein bisschen auf, weil du hast ja zu Recht gesagt, ich finde, in Nürnberg hat man gemerkt, die wollten auf jeden Fall auf Sieg spielen am Anfang. Glaubst du, dass sie ähnlich in Anführungszeichen loslegen gegen Lautern? Ich weiß es nicht.
Nee, das Spannende ist ja, dass also diese gesamte Konstellation ist ja so, dass also Lautern muss ausgerechnet hoffen, dass die beiden Mannschaften, auf die auch der FC schaut, verliert.
Ja.
So, dass dann weiß, also sollten die verlieren, Elversberg und Paderborn, dann ist ja sowieso alles okay für den FC.
Ja, stimmt.
Na, Klagen wird dann Lautern auf Sieg gehen, aber dann ist die Teil der Dynamik auch, dann ist der FC sowieso.
Das stimmt, aber die Frage ist ja, wenn es 0-1 steht, und Lautern kommt,
auf der anderen Seite, da, genau. Aus, ne? Also der Punkt ist, ich glaube, Lautern wird auf Sieg, die müssen auf Sieg spielen, und ich glaube, wenn ich, also, nicht, dass ich jetzt den Lauterer Kader in- und auswendig kenne, aber wenn ich auf die Statistiken schaue, dann hat Lautern die schlechteste Abwehr der Top 8. Das heißt, da geht für den FC auf jeden Fall was. Mhm. Und wenn Lautern weiß, dass sie offensiv spielen müssen, für den FC vielleicht noch umso mehr. Und das finde ich dann schon spannend. Also wenn Lautern, ich habe das Gefühl, der FC hat immer dann die Probleme, wenn wenn sich eine Mannschaft hinten reinstellt. Und Nürnberg wollte in der ersten Halbzeit mitspielen. Hat Räume gegeben, FC hat unglaublich viele Chancen gehabt. In der zweiten Halbzeit, Nürnberg geht in Führung, zieht sich zurück und plötzlich hat der FC weniger Chancen. Und ich glaube, das kommt nicht von ungefähr. Also Lautern könnte dem FC genau den Gefallen tun, den man sich erhofft, dass es ein offenes Spiel wird und dann halte ich den FC für die bessere Defensive und am Ende
ich sehe gerade, die sind ja sogar punktgleich mit Düsseldorf und Düsseldorf hat ja ein besseres Torverhältnis.
Du musst da auch noch drauf gucken.
Das heißt, eigentlich muss Lautern sogar versuchen, viele Tore zu schießen. Ne? Also oh, eigentlich,
gut.
Die könnte jetzt nicht mit dem 1-0 sagen, okay, dann machen wir nichts mehr.
Das ist nicht viel, oder?
Ja, plus Düsseldorf 2, aber
kann man Lautern 5.
Ja, ja genau. Ja. Also wenn Düsseldorf nachher gewinnt das Spiel und es steht bei Düsseldorf bei uns dann
2-0 Lautern oder so, oder
dann ist es schon mindestens 3. Also du hast schon recht, ist natürlich super, also super ist ein großes Wort, aber es ist schon eher unwahrscheinlich, dass die noch Dritter werden, ne?
Sehr unwahrscheinlich. Eigentlich, aber es ist vor allen Dingen deswegen unwahrscheinlich, weil wir die weghauen.
Nee, und vor allen Dingen, und wenn, dann gerne, dann sind wir halt auch mit Niederlage aufgestiegen, wenn sie Dritter werden. Alles andere geht ja gar nicht.
Wobei ich glaube, ehrlich gesagt,
also eigentlich super.
Also so wie Elversberg Braunschweig auseinandergeschraubt hat, damit sich Schalke ganz, ganz warm anziehen müssen.
Schalke ist ein einziger Trümmerhaufen.
Genau.
Also, also Elversberg kann ja auch ein bisschen, da habe ich schon vor 4 Wochen gesagt, die ziehen es durch. Also da brauchst du nicht drauf hoffen, dass die jetzt irgendwie...
Ne, die werden Dritter, bin ich von überzeugt.
Also die werden das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Ja, da bin ich auch sehr
sicher. Deswegen also ist es sehr gut getan, diesen Punkt zu holen oder zu gewinnen, in dem Fall, wie du sagst.
Jetzt ist es so, dass man natürlich jetzt auch Funkel wird ja dann wahrscheinlich vor dem Spiel dann auch überlegen, was habe ich denn für Jungs und wen stelle ich denn auf? Wen würdet ihr denn jetzt aufstellen, du als Fan? Ich meine, es kommt ja jetzt auf ganz bestimmte Spieler an. Er wird wahrscheinlich, behaupte ich jetzt mal, die Nürnberg-Elf aufstellen, oder?
Nee, der Emperle wird wohl nicht spielen. Ne?
Ja gut, der Emperle natürlich. Gut. Ich hatte das eben schon abgehakt und schon wieder vergessen. Bitte.
Ja, Downs.
Außer Lemperle.
Downs für Lemperle und gib ihm.
Ja. Wahrscheinlich wird er darauf bauen. Ne? Könnte ich mir vor. Also, das ist es ja alle nicht, aber...
Kannst natürlich in irgendeiner Form auch umbauen, dass du meine reinnimmst. Allerdings, das fand ich eh nach dem Spiel komisch. Da hatte der Kessler gesagt, sie sind froh, dass die medizinische Abteilung ihn so fit bekommen hat. Aber er hat die Woche vorher ähnlich lang, finde ich, gespielt. Auch so 20 Minuten. Wenn ich mich nicht täusche. Aber auf jeden Fall wurde da auch eingewechselt. Und ich finde, bei Nürnberg hat er unheimlich viel Dampf reingebracht, die erste Viertelstunde. Dann hast du aber schon gemerkt, dass er dann am Pumpen
war. Er war schwer am Pumpen.
Und dann kam er auch nicht mehr so leicht an den Leuten vorbei. Deswegen glaube ich, er wird weiterhin keine Startelf-Option sein, als auch wieder eher die Joker-Rolle. Und dann glaube ich, Downs für Lemperle. Und dann bleibt das so im Gesamten.
Da könntest du gut mitleben, ne?
Könnte ich sehr gut mitleben, ja. Ich fand es mal wieder typisch Funkel, dass er Schmied bringt und nicht Pauli. aber ich weiß nicht, ob das rein altersmäßig geschuldet war, aber ich hätte jetzt viel darauf gesetzt, dass er den Älteren reinbringt. Wieder ein großer Pauli-Fan, aber er wird jetzt nicht im letzten Spiel übers auf die Bank setzen und das ist auch vollkommen richtig.
Ja.
Deswegen.
Er war ja auch vor allem über diese überschaubaren Strecken immer jemand, der in der ersten Woche ein bisschen gewirbelt hat, hat dann seine Startelf und wenn es dann halbwegs gut ging, hat er das immer durchgezogen. Also es ist jetzt auch keiner, der jedes Spiel da 4 Wechsel vornimmt und
auch Quatsch,
mit einer ganz anderen taktischen Idee rangeht. Von daher hat sich jetzt was gedacht, hat man gemerkt, Thielmann, Kainz und Co. Und jetzt wird das, glaube ich, auch einfach so durchziehen. Ja,
ist interessant. Wir lassen uns überraschen, was er da letztendlich machen wird. Am Ende können wir es nächste Woche hier wieder besprechen.
Was glaubst du denn?
Ich glaube, dass er die gleiche Elf wiederbringt, habe ich ja eben schon gesagt. Also bis auf natürlich Lemperle.
Und Jubic ist jetzt wieder im Kader dann?
Ja gut, da kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich glaube nicht. Ich glaube, er wird ihn rauslassen. Oder? Habt ihr was gehört?
Also für mich in der Startelf offen ist noch, was mit Gazibegovic ist. Der hat jetzt am Montag nicht trainiert. Müssen wir mal gucken. Oh, okay.
Und da gibt es ja auch noch mit Heinz offen.
Ja, das wäre. Ja, Heinz hat ein bisschen was am Muskel, aber das ist okay. Der,
okay.
Da geht es nur darum, irgendwie, ob er 90 Minuten spielen kann oder nicht. Aber
ja.
Ich gehe davon aus, dass Heinz spielt. Gazi würde ich jetzt mal auch schätzen im ersten Moment. Das klang jetzt gestern nicht dramatisch, aber hängt natürlich dann die Thielmann-Frage dran.
Das wäre schade.
Ja. Meiner würde ich auch sagen gerade, der wird einfach der Joker sein. Ja. Und dann kommt es einfach darauf an, wann dann reinwirfst.
Ja, aber also die Thielmann-Option ist ja jetzt auch wieder fast wieder neu, dadurch, dass Gazibegovic doch noch fit geworden ist. Sofort richtig gemacht, in meinen Augen, ihn direkt wieder auf seine eigentliche angestammte Position zu schicken. Da kam einerseits der neue Trainereffekt dazu und dann die Befreiung, endlich spiele ich wieder da, wo ich hingehöre. Also Thielmann hat mir unheimlich gut gefallen gegen Nürnberg. Und
da war aber, das muss man jetzt auch Struber anrechnen, ist zu viel gesagt, aber da hat er auch ein paar Spiele gespielt bis zur Gazibegovic-Verletzung vorne, ne? Und hatte ja auch seinen Einfluss, positiven Einfluss, meine ich. Ne?
Absolut.
Ein, zwei Toren, Vorlagen, ja.
Aber ich möchte jetzt nicht die Unke hier geben, aber trotzdem muss ich zumindest mal die Frage in den Raum stellen, was passiert denn, wenn das jetzt nicht klappt? Aus welchen Gründen auch immer der FC nicht aufsteigt? Das mag ich mir gar nicht vorstellen, ne? Marc?
Ja, das ist etwas, darüber rede ich ab nächster Woche.
Okay.
Falls das so kommen sollte. Weil ich bin ja jemand, ich will echt nichts verhexen.
Es gibt die Option.
Und deswegen, ich glaube, es wird eng, es wird gezittert. Ich glaube an den Unentschieden. Mhm. Ich glaube, das wird wirklich ein Nailbiter. Aber ich glaube, der FC schafft das. Und da muss man nicht drüber reden. Und über die Alternative will ich gerade nicht reden.
Kann ich verstehen.
Da bin ich wirklich abergläubisch und dann doch FC-Fan durch und durch. Da mache ich mir drüber Gedanken, wenn es dann tatsächlich so sein soll.
Okay.
Ich glaube, es wäre schon eine mittlere Katastrophe.
Ja.
Weil der Kader als solches auch die Leute, die man bereut, auch zu gebrauchen sind, auch in der zweiten Liga dann definitiv gehen werden. Und dann stehst du wirklich vor so einem kleinen Scherbenhaufen, würde ich mal sagen. Dann wird selbst ich, der eigentlich immer alles versucht, positiv zu sehen, boah, ich glaube, das wären schwere nächste Wochen.
Ich kann nicht beruhigen, wir gewinnen das Spiel. Aber natürlich kann ich auch dir die Frage nicht ersparen.
Ja, also ich glaube, der ganze Verein würde noch mehr auf den Kopf gestellt werden als jetzt eh schon. Du hast eine neue sportliche Führung, einen neuen Trainer, dann den neuen Vorstand ab Herbst. Ich glaube schon, was wir eben gesagt haben, dass relativ viel vorbereitet ist in Sachen Spielern. Das war auch im Winter so. Das ist halt dann irgendwann auch eine Dynamik reingekommen, die dann teilweise so nicht absehbar war. Und gerade wegen des langen Vorlaufs teilweise waren da schon Vorgespräche geführt, wo manchmal passiert ja in 4 Wochen oder in 2 Wochen was. Aber ich glaube, dass natürlich die Vorbereitung, und so selbstbewusst musst du als Köln auch sein und so wie die Saison lief, sehr, sehr stark auf die erste Liga lief. Und das ist dann, glaube ich, ein größeres Problem, wenn du dann plötzlich einen Zweitligakader zusammenstellen musst, der eben so viele Veränderungen braucht. So, und holst du dann wirklich die erfahrenen Zweitligaspieler, die, wo du sagst, mit der schaffen wir es aber in der zweiten Liga, oder guckst du dann direkt, dass das eine Mannschaft ist, die sich aufbaut Richtung Bundesliga? Das wird dann eine sehr, sehr schwierige Frage. Und dann ist, glaube ich, die ganze Vorbereitung über den Haufen geworfen und du fängst fast wieder bei Null an, weil du eine ganz neue Situation hast.
Okay, dann sage ich jetzt noch eine Sache, was den Kader angeht. Ich glaube, wenn du aufsteigst, hast du sowieso schon 10 bis 15 Transferbewegungen. Also wenn du durchgehst, du hast auf jeden Fall über 10 Abgänge. Mhm. Und da aber auf der Seite, auf der in Anführungsstrichen richtigen Seite. Die Spieler, die du jetzt schon nicht mehr eingesetzt hast, nicht mehr gebrauchen konntest, die werden dann gehen. Das Problem ist, wenn der FC in der zweiten Liga bleibt, geht die falsche Seite. Also die Spieler, die du eigentlich in der Bundesliga haben willst, dann werden die nämlich sagen, die Martels und Co., Moment, ein zweites Jahr in der zweiten Liga werde ich nicht mehr machen. Mhm. Und dann bleibt aber die andere Seite. Das heißt, der Umbruch wird in der zweiten Liga automatisch viel, viel größer, als er in der ersten Liga ist. Und in der ersten würde er schon groß werden. Das ist
ein sehr wichtiger Aspekt auch noch.
Ja. Und dann hast du in der zweiten Liga einfach einen sehr, sehr kleinen Grundkader, mit dem du überhaupt erstmal anfängst mit der Planung.
Okay, wir werden gleich, bevor ich noch zu der Tippfrage komme, muss ich noch eine Sache loswerden. Ich bin von vielen, vielen Leuten angeschrieben und angesprochen worden, weil wir letzte Woche ja schon die Namen veröffentlicht haben, wer heute kommt, einfach mal zu fragen, Journalismus allgemein. Da ging es natürlich auch sehr stark noch um die Kellergeschichte, um die Strober-Sache und so weiter. Und vor allen Dingen, dass viele Kommentare im Nachgang jetzt gar nicht von, ich will gar nicht sagen, von wem, die auch gekommen sind, alle so ein bisschen so gesagt haben, wir haben es ja eigentlich schon immer gewusst. Ne, so, und da wird den Journalisten auch mal vorgeworfen, ja, wenn ihr es doch gewusst habt, warum habt ihr nicht schon vorher versucht, gegen Keller zu intervenieren oder das öffentlich zu machen? Würdet ihr euch den Schuh anziehen? Jetzt speziell ihr beide seid gefragt, du aus früheren Zeiten, um das mal allgemein jetzt mal reinzuwerfen.
Ich berichte ja kaum für den FC. Aber
doch, hast du letzte Woche.
Ja, gut, aber da, aber so generell muss ich sagen, den Schuh kann sich Marc meiner Meinung nach überhaupt nicht anziehen.
Ja. Na also, gut, Marc, dann du.
Aber jetzt reden wir über Christian Keller und über Gerhard Struber. Bei Gerhard Struber, also einmal zurücknehmend, wenn ein neuer Spieler, ein neuer Trainer, ein neuer Sportchef kommt, gehe ich immer grundsätzlich erstmal vom Positiven aus. Das erwarte ich von mir selbst, dass ich nicht im ersten Moment schon das Haar in der Suppe suche. Und dann guckt man sich an, was dann passiert. Bei Gerhard Struber hatte ich relativ früh das Gefühl, und wir haben das aber auch zum Ausdruck gebracht beim Geistblog, dass Gerhard Struber sehr distanziert wirkte und sehr oft nur auf seinen sportlichen Bereich konzentriert und nicht auf den Club. Ich finde aber, als Trainer bist du die Nummer eins beim ersten FC Köln. Nicht der Sportchef, der Cheftrainer. Das hast du bei Baumgart gesehen, das hast du bei Stöger gesehen, die diese Klaviatur beherrschten und auf ganz andere Art und Weisen in der Lage waren, die Stadt auch und die Fans mitzureißen. Das ist deine Aufgabe als Cheftrainer beim FC. Darum kannst du dich nicht drücken. Struber hat sich gedrückt. Und darauf haben wir hingewiesen. Das ist aber am Ende etwas, wenn du trotzdem Erfolg hast, kannst du auch damit irgendwie umgehen. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn du so zur Stadt und zu den Fans bist, dann bist du wahrscheinlich auch so distanziert innerhalb der Mannschaft. Das ist nur mein Gefühl. Und diese Distanziertheit hat sich dann irgendwann auch tatsächlich gezeigt. Ich will jetzt nicht sagen, dass Gerhard Struber der Mannschaft egal war, aber ob er da war am Ende jetzt oder nicht, der Unterschied kommt jetzt erst durch Friedhelm Funkel, weil Friedhelm Funkel eine ganz andere Herzlichkeit innerhalb der Kabine auch walten lässt. So, und bei Christian Keller müssen wir ganz klar sagen, also wir haben so häufig Christian Keller sehr deutlich kritisiert, nicht nur in dem, was wir gesagt und geschrieben haben, sondern auch in den Hintergrundgesprächen, haben auf Probleme hingewiesen. Also den Schuh ziehe ich mir definitiv nicht an. Da haben wir im Rahmen unserer Aufgabe, kritisch zu berichten, definitiv unseren Job erfüllt. Der Vorstand hat einfach Christian Keller auf den Podest gestellt und eine Belungentreue gehalten, die ich nicht für möglich gehalten habe. Da kann sich auch kein Vorstand freimachen, auch nicht derjenige, der jetzt wieder antreten möchte und plötzlich jetzt sagt, ich habe mich sehr frühzeitig von Christian Keller distanziert. Alle drei haben Christian Keller die Treue geschworen und haben den machen lassen, was er wollte. Und alle wussten das.
Okay.
Und selbst wenn so wäre, wäre es ja umso in Anführungszeichen erbärmlicher, wenn er jetzt nochmal weiter antritt, dann spricht es ja dafür, dass er sich nicht durchsetzen kann und seine Meinung nichts wert wäre. Also im Fall von Carsten Lettich jetzt.
Finde ich.
Das hast du gesagt. Ja, aber das ist, finde ich, ein bisschen sehr, naja.
Okay. Ja, Abstand, wie sieht's los?
Ich möchte mal versuchen, so allgemein wie möglich zu sagen.
Ja, dachte ich
gut. Naja, eher wirklich. Aber, deswegen, ich weiß, in meinem Kurs sage ich zum Beispiel immer, es nützt einem nichts, wenn man eine allgemeine Sache sagt, wenn man gerade auf was Konkretes angesprochen wurde. Ihr werdet es jetzt trotzdem alle auf den 1. FC Köln beziehen, das ist auch ein Teil der Sache, aber ich möchte es wirklich so allgemein wie möglich sagen, weil es nicht nur hier ist. Man merkt sehr, sehr oft, dass sich Fans und vielleicht auch nur Teile von Fans auf bestimmte Personen, auf bestimmte Dinge einschießen. Völlig egal, ob das richtig ist oder nicht. Und dass es dann sehr schnell in eine Art Machtkampf geht. Also wirklich, ich habe das jetzt in 5, 6 Vereinen gesehen im Laufe der Zeit. Meistens sind es die Lauten, die rufen, egal wie viele es sind. Und ich habe zum Beispiel nach dem Spiel gegen Holstein Kiel, wo sie im Pokal weiterkommen, und dann sehe ich bei Facebook und die ersten 5 Kommentare sind, oh, mir wäre lieber, die hätten verloren und die beiden sind weg. Und das ist dann so Dinge, wo ich sage, was ist denn eure Motivation? Ihr seid doch Fans. So, das ist sehr, sehr oft, dass dann so eine, wir rufen jetzt immer, die und die müssen weg, bis das endlich passiert ist und wir das haben, was wir wollen. Und in so einem Umfeld, wie gesagt, ganz völlig losgelöst von SFC Köln, finde ich es umso wichtiger, dass die Medien sagen, wir betreiben keine Politik. Und wir sagen nicht, uns ist es wichtig, dass unser Trainer reinkommt oder dass der wegkommt. Und immer wenn das passiert, dass irgendjemand rein oder rausgeschrieben werden soll, dann habe ich ein Problem damit. Und deswegen fand ich, dass es schon die allermeiste Zeit hier wirklich fair und okay war.
Okay. Gut, dann haben wir das auch geklärt.
Und ich finde sagen, da muss man ja noch sagen, der Ausbruch gegen Struber, vor allen Dingen mit dem Trainer raus, der kam ja eigentlich erst nach dem letzten Spiel, Weil ich finde, da hat man halt auch gemerkt, dass die Leute verzweifelt waren und Angst hatten, dass der FC wirklich nicht aufsteigen kann.
Ja, man war ja auch sehr ruhig von Seiten.
Ja, und da kippt es dann bei Stuber im Endeffekt, weil Keller kann man ja viel sagen, aber Keller war einem nie egal. Und wie du hast ja richtig beschrieben, Stuber war als Person ja so aufgetreten, dass man ihm, den wird man in 3 Wochen nicht mehr, da wird man nicht viele Erinnerungen mehr an den Mann haben. Ist ja so.
Es ist einfach die, ich finde, die Aufgabe der Medien festzustellen, was sind die Ziele, die kommunizierten Ziele und auch die internen Ziele eines Vereins, werden die erreicht, welche Maßnahmen werden getroffen, und passt das Handeln zu dem, was gesagt wird und zu dem, was als Ziel vorgegeben wird. Und da muss man dann einfach sagen, da war überhaupt keine Kontinuität und keine Stimmigkeit innerhalb dem, was der FC in den letzten Jahren gemacht hat. Bei Christian Keller war es ganz enorm, dieser Unterschied zwischen dem sportlichen Bereich und dem organisatorischen Bereich. Den organisatorischen, finanziellen Bereich hat er zusammen mit Thyroff wirklich ganz stark gemanagt. Aber dann gab es den sportlichen Bereich, und der hat einfach 3 Jahre lang nicht gepasst, egal wo du hingeguckt hast. Ja. Und dann muss irgendwann auch, wie ich finde, dann ist es die Aufgabe der Medien, irgendwann aber auch zu sagen, den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, irgendwann muss für alle das Leistungsprinzip gelten. Und das hat bei Christian Keller irgendwann nicht mehr gegolten.
Ja.
Und dann müssen die Verantwortlichen daraus machen, was sie für richtig halten.
Wir haben ja gesehen, was daraus letztendlich erfolgt ist, und deswegen sitzen wir ja auch heute zusammen, um A, darüber zu sprechen und B, natürlich zu hoffen, dass das nächste Woche trotzdem noch in das Ergebnis des Aufstiegs führt. Jetzt dürft ihr noch eure Tipps abgeben. Ich überlege, ob ich euch irgendwie ein Daydrinking im Roxy als Gewinnchance geben soll, aber ich verzichte darauf. Ich kriege einen ganz normalen festen Kölsch, wenn ihr richtig tippt, natürlich, ihr müsst genau richtig liegen, dann lasse ich mich nicht nehmen, auch wenn jetzt Tim Lempele vielleicht ein oder andere Bier zu viel hatte. Ja, aber wem fange ich an? Ich fange bei dir an, Holger. Was tippst du?
Aufgrund der angesprochenen Dynamik finde ich es eigentlich untippbar, und dann blöd gesagt ist von 5-0 bis 0-4 alles möglich, aber ich glaube, könnte ein bisschen Spektakel geben mit hin und her und vielleicht am Ende das Unentschieden, und deswegen sage ich 3-3.
Okay, ja, ich hatte so auch überlegt. Ja, wer möchte zuerst?
Kann meinen Tipp relativ schnell loswerden, weil den habe ich gestern schon im Geistbot getippt, 1-1. Ja. Ich glaube, es wird echt eng, aber der FC holt den Punkt.
Julian. Ich glaube, wie du eben sagtest, auch die Dynamik, das habe ich gar nicht so, die merken Elversberg früh etc. Und dann bricht Laut dann irgendwann ein, und dann gibt es doch ein heroisches 5-1.
Okay, jetzt hast du mir meinen Tipp weggenommen.
Ja, ist mir egal.
Ja, ich jetzt einfach mal, ich glaube, die Ketchup-Flasche ist jetzt endlich da. Ich habe sie wieder vergessen, das Requisit. Seit Wochen rede ich davon. Irgendwann kommt mal, da fallen mal richtig Tore. Ich hau jetzt raus. 6-0. Wir gewinnen. Punkt. Ende. Feierabend. Gut? Zufrieden?
Wenn das stimmt, kriegst du
von uns ein Fest. Dann genau. Dann komme ich hier persönlich mit dem Fest.
Ja,
bei beiden Tipps. 5-1 und 6-0 komme ich hier mit dem Fest.
Ja, also klar, ist das so ein bisschen so. Aber ich glaube jetzt einfach mal dran. Frühes Tor und auf einmal läuft sie von selbst. Also wie auch immer. Die Runde hat großen Spaß gemacht, Leute. Na, trotz dieser angespannten Lage, die spürt man irgendwie auch ein bisschen. Also die spürt man in der Stadt. Die spürt man rund ums Geistbachheim sowieso. Und ich glaube, auch bei uns ist es ein bisschen da. Ich hoffe, ihr hattet Freude an den Erkenntnissen, die wir euch geliefert haben. Oder ihr könnt euch darüber aufregen. Oder ihr schreibt ja sowieso immer fleißig weiter. Bitte weiter Instagram, immer weiter nutzen. Natürlich auch die Kommentare drunter schreiben. Macht Riesenspaß, mit euch zu kommunizieren. Wir sind jetzt noch eine Woche, haben wir noch. Dann werden wir noch eine weitere 4er-Runde haben. Da überrasche ich euch einfach mal mit den Namen. Und für heute habe ich mich zu bedanken. Marc, Holger und natürlich auch Julia. Danke. Vielen Dank für eine tolle Runde und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschö.
Tschüss. Ciao.
Danke dir.
Danke.
Und alle durch. Jawohl.
Das waren die FC Thekenphilosophen. Der Talk rund um den 1. FC Köln mit Ralf Friedrichs, Julian Bitzel und exklusiven Gästen. Demnächst wieder auf allen Kanälen.